Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wenn du mich nicht kennst, will ich mich ganz kurz vorstellen. Ich heiße Marc, ich bin Pastor in Ausbildung und ich mache zurzeit ein Praktikum in dieser Gemeinde. Und heute Morgen darf ich zu euch predigen. Ich finde das so großartig, im Gottesdienst zu sein. Ich finde das großartig, Gott anzubeten, ihn zu preisen, gemeinsam hier zu stehen, gemeinsam die Stimme zu erheben und Gott anzubeten. Denn er allein verdient es. Er allein ist irgendwie würdig, dass man ihm zusingt, dass man ihm anbetet. Und wir glauben in dieser Gemeinde, dass Gott lebendig hier ist in unserer Mitte. Dass er nicht irgendein Gedankengebäude ist, ein alter, klappriger Herr im Himmel oder so, sondern er ist lebendig. Er hat Interesse an deinem Leben. Und das erleben wir an jeden Tag aufs Neue, die wir mit ihm unterwegs sind. Heute möchte ich über einen Psalm predigen. Ich habe noch nie über einen Psalm gepredigt, deswegen war für mich die Vorbereitung sehr interessant. Aber die Psalme, das sind ganz ein Stück Literatur, das ganz besonders ist in der Bibel, wie ich finde. Und deswegen bin ich gespannt, wie das heute so wird. Ich möchte über den 8. Psalm predigen, der insgesamt 150 Psalmen. Das Buch der Psalmen wird auch Gebets- oder Gesangsbuch der Bibel genannt oder so bezeichnet. Das Buch der Psalmen nennt man auch Psalter. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, der Psalter. Das meint die 150 Psalmen zusammen. Es kann in 5 weitere Bücher unterteilt werden. Und unser Psalm, über den wir heute Morgen sprechen wollen, Psalm 8, befindet sich im ersten dieser Bücher, im sogenannten Davids Psalter 1. Das große Buch, die 150 Psalmen, man kann es thematisch oder es gibt andere Indikatoren, man kann es in 5 weitere Bücher unterteilen und unseres heißt David Psalter 1. Es wird so genannt, ganz einfach, weil der Psalm von dem berühmtesten König in Israel stammt, von König David. Er hat einen großen Teil der Psalmen gedichtet. Er war Hirtenjunge, als er klein war. Er war auf den Feldern. Später wurde er gesalbt und wurde König. Und er hat viele dieser Psalmen gedichtet. Und dieser Psalm, er geht auf ihn zurück. Im Psalter gibt es unterschiedliche Psalmen. Es gibt Hymnen, es gibt Klagelieder, es gibt Königspsalmen, es gibt Siegeslieder, es gibt Wallfahrtslieder, Dankeslieder und viele, viele andere. Viele unterschiedliche Anlässe und Gattungen. Und dennoch lässt sich eine Sache durch den gesamten Psalter hindurch entdecken. Wenn du Psalm 1 bis 150 am Stück durchliest, dann wirst du entdecken, dass viele Menschen mit Gott reden, zu ihm beten, ihm ihre Situation darbringen. Und es geht immer von der Klage zum Lob. Menschen haben etwas erlebt, etwas Fürchterliches und sie fangen an zu klagen und sich auch bei Gott zu beschweren. Aber am Ende des Buches geht es immer zum Lob hin. Von der Klage zum Lob Gottes hin. Das ist so die Ausrichtung der Psalmen. Ich lese uns Psalm 8 einmal vor und dann nehmen wir ihn uns Teil für Teil ein wenig genauer unter die Lupe und wollen einfach schauen, was ist der Gedanke dahinter gewesen, als David diesen Psalm verfasst hat? Was hat ihn dazu bewegt und was ist die tiefer liegende Bedeutung, die in diesem Psalm steckt? Ich glaube, das kann dir und mir helfen, uns ermutigen, in unserem Glauben Schritte vorwärts zu gehen. Seid ihr dabei? Dann lesen wir den Psalm einfach genau. Ich lese ihn vor, ihr dürft ihn gerne hier mitverfolgen. Für den Chorleiter ein Psalm Davids zu begleiten auf einem Saiteninstrument. Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Deine Herrlichkeit zeigt sich am Himmel. Kinder und Säuglinge hast du gelehrt, dich zu loben. Sie bringen deine Feinde zum Schweigen, die auf Rache aus waren. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, eine Folie weiter, bitte. Wie klein und unbedeutend ist da der Mensch und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast und ihm Vollmacht über alles gegeben. Die Schafe und die Rinder und alle wilden Tiere, die Vögel am Himmel, die Fische im Meer und alles, was in den Meeren schwimmt. Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Soweit der Psalm. Lass uns doch den ersten Vers, den wir gelesen haben, etwas genauer anschauen. Für den Chorleiter ein Psalm Davids zu begleiten auf einem Saiteninstrument. Vers 1 ist, bevor der eigentliche Psalm beginnt, der Inhalt beginnt, ist es eine Anleitung oder eine Einleitung, die David hier gibt. Und wir lesen hier, dass es eine konkrete historische Situation gab, die David veranlasst hat, das zu schreiben. Es gibt andere Psalme. Da war David auf der Flucht zum Beispiel von seinem Sohn. Und er hat geschrieben, Psalmen in der Zeit, und hat sich auf diese Situation bezogen, wo er auf der Flucht war und etwas Fürchterliches erlebt hat. Das lesen wir hier nicht. Was wir hier aber sehen, ist ausdrücklich, dass uns gesagt wird, David hat den Psalm geschrieben und dass es ein Lied ist. Das Wort Psalmen, in Hebräisch heißt das Mizmor, kann man auch mit dem Begriff Lied übersetzen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war oder wenn du die Psalmen liest, ob du dir schon mal gedacht hast, Mensch, das sind doch eigentlich Lieder, komm, ich singe das mir jetzt mal vor hier. Ja? Wenn du deine Bibellese hast und einen Psalm liest, ich singe, ich habe das mal probiert, ja, ganz fürchterlich. Also ich bin auch kein begnadeter Sänger, muss man dazu sagen, aber im Grunde kann man diese Psalmen singen, sind das Lieder. Und David gibt hier dem Verantwortlichen für die Musik, dem Chorleiter, gibt er eine Anweisung. Er sagt, dieser Psalm, er ist zu singen und man kann ihn begleiten mit einem Saiteninstrument. Dieses Lied, es wird vermutet, dass das in Gottesdiensten gesungen wurde. So wie wir gerade eben Lobpreis hatten, wie wir gemeinsam standen und gesungen haben, Gott angebetet haben, dass dieses Lied gesungen wurde im Tempel von den Gläubigen damals, von den Juden damals, dass sie das gemeinsam gesungen haben. Jüdische Rabbiner lesen diese Psalmen auch heute noch in einer Art Sprachgesang. Ich habe mir das mal angehört, wie sie das machen. Und auf Hebräisch hört sich das wirklich klasse an. Aber wie gesagt, wenn ich das probiere, dann auch, Mensch, dann lieber nicht. Ne, das will ich mir selber gar nicht so wirklich anhören. Aber probier's doch mal, die Psalmen zu singen. Das sind Lieder, das sind Gebete, die notiert wurden. Vielleicht ist das für dich ein ganz neuer Zugang, die Psalmen zu entdecken und neu für dich zu lesen, neu für dich zu singen. Lesen ist aber auf jeden Fall auch erlaubt, ja. Gehen wir zu Vers 2. Da heißt es, Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Deine Herrlichkeit zeigt sich am Himmel. Dieser erste Satz, der beginnt mit Herr, unser Herrscher, dem aufmerksamen Leser wird aufgefallen sein, dass genau dieser Satz komplett gleich am Ende des Psalms nochmal wiederholt wird. Er ist wie so eine Rahmung, wie so eine Klammer um diesen ganzen Psalm. Und deswegen werden wir am Ende nochmal darauf kurz zu sprechen kommen. Aber der zweite Teil des Verses, deine Herrlichkeit zeigt sich am Himmel. Gott zeigte und zeigt seine Herrlichkeit sowohl auf der Erde als auch am Himmel. Und das muss auch so sein, wie ich finde. Warum? Hier auf der Erde ändern sich die Dinge unglaublich schnell, oder? Unsere Gesellschaft verändert sich, die Sprache verändert sich, der Stil verändert sich, die Mode verändert sich, das Denken verändert sich. Alles ist so dem Alterungsprozess unterworfen, der Veränderung unterworfen. Und selbst wenn wir mit allergrößter Anstrengung versuchten würden, das aufzuhalten, dass sich auf dieser Erde etwas ändert, wir könnten es nicht. Das ist normal, das gehört zu dieser Welt, zu uns dazu, dass es weitergeht, dass sich Dinge verändern, dass das, was war, nicht mehr so da ist in der Form. Wir könnten es gar nicht aufhalten. Und das hat mich so an einen Spruch bei der Bundeswehr erinnert. Unsere Ausbilder haben immer gesagt, nichts ist so stetig wie die Lageveränderung. Nichts ist so stetig wie die Lageveränderung. Nichts ist so sicher wie die eine Tatsache, dass sich Dinge verändern werden. Und ich glaube, das trifft auf unsere Welt zu. Das trifft auf uns zu, auf unsere Umwelt, wie wir sie wahrnehmen. Die Welt, in der wir leben. Der Himmel dagegen ist unabhängig von unserer sich stets verändernden Welt, oder? Ich glaube, der Himmel, wenn wir heute rausgehen und hochschauen, das große Blau mit den weißen Wolken daran, vor 100 Jahren sah das wahrscheinlich ganz ähnlich aus. Der Himmel ist unabhängig von unserer sich stets verändernden Welt, unabhängig von Standort, unabhängig von Kultur, Reichtum, Ethnie und so weiter. Er ist davon unabhängig, das berührt ihn nicht. Himmel meint hier, auch nicht nur das, was wir sehen, was ich gerade beschrieben habe, der Himmel, den wir vor uns haben, den wir sehen, wenn wir nach oben schauen und draußen sind, sondern der Begriff Himmel meint hier die Wirklichkeit Gottes, die Dimension des Geistlichen, da wo Gott wirkt, das was seine Sphäre ist, da wo wir nur bedingt irgendwie Zugang haben und die uns nur bedingt bewusst ist, das meint Himmel, es ist die Wirklichkeit Gottes. Gott zeigt seine Herrlichkeit also überall. Er zeigt sie auf der Erde, im Himmel, überall ist bekannt. Gott ist herrlich. Er ist wunderbar, er ist perfekt, er ist Schöpfergott, er ist sowas von Nicht-Mensch. Er ist etwas, was den Menschen so weit übersteigt. Er zeigt seine Herrlichkeit auf der Erde und am Himmel. Sowohl hier als auch dort demonstriert er das, dass er Gott ist, dass er herrlich ist. Das bringt dieser Vers zum Ausdruck. Wir lesen weiter im Vers 3. Kinder und Säuglinge hast du gelehrt, dich zu loben. Sie bringen deine Feinde zum Schweigen, die auf Rache auswahren. Ich dachte mir, warum Kinder und Säuglinge, David? Warum die Kleinen? Was hat das zu bedeuten? Warum schrieb David nicht, Erwachsene, reife Persönlichkeiten, gestandene Männer und Frauen Gottes, hast du gelehrt, dich zu loben und dich zu preisen? Und diese bringen deine Feinde zum Schweigen. Warum? Warum Säuglinge? Warum Kinder, David? Um das zu verstehen, sollten wir fragen, was unterscheidet Kinder von Erwachsenen denn? Wie sind Kinder denn? Ich glaube, Kinder sind zum großen Teil uneigenständig. Sie sind abhängig von anderen. Sie brauchen Anweisung, sie brauchen Erziehung, sie brauchen Regeln, sie brauchen gute Prägung, sie brauchen gute Vorbilder und so weiter. Sie sind zudem, verglichen mit einer erwachsenen Person, sowohl körperlich als auch mental einfach schwächer. Sie können nicht das leisten, was eine erwachsene Person leisten kann. Sie werden das irgendwann, wenn sie wachsen und Zeit vergeht, gar keine Frage. Aber als Kinder können sie es nicht leisten, können sie es nicht tun wie ein Erwachsener. Und ich dachte, das ist ja interessant, dass David eigentlich die Kleinen wählt. Die Kinder und Säuglinge, die so abhängig sind von anderen, von ihren Eltern. Und wenn du die Bibel liest, glaube ich, wirst du an vielen, vielen Stellen Folgendes feststellen. Gott gefällt es, die Schwachen, die Verachteten, die Erniedrigten, die Gedemütigten, die übersehen werden, für die Umsetzung seiner Pläne auszusuchen. Gott ist nicht abhängig von denen, die stark sind, die erwachsen sind, die es irgendwie drauf haben, die begabt sind, die Macht haben, die reich sind, die sonst noch was sind. Gott, der hat eine Neigung dazu, zu den Schwachen zu gehen. Und die man übersieht und die keiner auf dem Schirm hat, die auszuwählen und seine Pläne mit ihnen umzusetzen. Gott ist der Status, die Begabung, der Reichtum, die Position, die Macht eines Menschen vollkommen egal. Das beeindruckt ihn nicht im Geringsten. Gott ist davon nicht abhängig. Sondern er wählt sich das Schwache, das, was übersehen wird. Und David hat diesen Psalm geschrieben und David weiß genau, wovon er schreibt. Als David zum König gesalbt wurde, hatte der Prophet Samuel den Auftrag bekommen von Gott, geh in das Haus Isais, das war der Vater von David, und salbe den König. Geh dahin, ich werde dir zeigen, wen du salben sollst. Prophet Samuel füllt sein Horn mit Öl, weil damals wurden die Könige gesalbt mit Öl. Alles klar, ich gehe zu Isai ins Haus. Und da stehen sie, 7 ältere Geschwister von David. Und der Prophet Samuel, er sieht den erst und denkt sich, Mensch, was für ein stattlicher Kerl. Groß gewachsen, sieht männlich aus, sieht kräftig aus, wahrscheinlich ist er klug. Ach Mensch, das muss derjenige sein, den Gott ausgesucht hat. Und Gott sagt ihm, nein, das ist er nicht. Dann kommt der 2. an die Reihe und der 3. an die Reihe und der 4. und der 5. und der 6. und der 7. Und Gott hat zu allen gesagt, nein, die sind es nicht. Samuel, du meinst vielleicht, dass die geeignet wären. Du siehst das, was vor Augen ist, aber die sind es nicht. Und Samuel fragt den Isai, sind das alle Söhne, die du hast? Und der Vater sagt, nee, da ist noch einer. Oh Mensch, da habe ich ja überhaupt nicht dran gedacht. Der David, unser Kleiner, der ist bei den Schafen. Und Samuel sagt, geh hin, lass ihn holen, lass ihn kommen. Dieser junge Mann kommt, den sein Vater vergessen hat. Der hat keinen Gedanken an ihn verschwendet. Er kommt rein und Gott spricht zu Samuel und sagt, das ist es, das ist er. Das ist der zukünftige König von Israel. Den sollst du salben. David wurde übersehen. Er wurde vergessen von seinem eigenen Vater. Und Gott hat ihn auserwählt und nicht seine Brüder, die vielleicht menschlich gesehen, besser geeignet wären. Und Gott sagt in 1. Samuel 16, das ist genau diese Geschichte, dass Samuel bei Isai zu Hause ist, sagt Gott zu ihm, lass dich nicht von seinem Äußeren oder seiner Größe blenden, als er den ältesten Sohn gesehen hat. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Gott sieht das Herz, das, was uns so oft verborgen ist. Wir sind ja wirklich eingeschränkt in dieser Hinsicht. Ich kann dich sehen, ich kann dich wahrnehmen und du mich. Und wir können uns unsere Gedanken dazu machen, uns einander wahrnehmen. Aber was tief in dir drin steckt, das kann ich nicht sehen. Das könntest du mir vielleicht sagen, aber ich kann es nicht von außen entdecken, ich kann es nicht sehen. Aber wir Menschen, jeder einzelne von uns, wir sind wie ein offenes Buch für Gott. Er sieht uns. Er schaut uns ins Herz, er weiß, was unsere tiefsten Motive sind, was unsere tiefsten Wünsche, Gedanken, Empfindungen sind. Gott weiß es. Und Gott entscheidet deswegen anders, als wir es tun. Gott neigt dazu, die auszusuchen, die wir Menschen gerade nicht aussuchen würden. Gott erwählt die Schwachen, die sich schwach fühlen und von ihm abhängig sind. Ebenso wie Kinder und Säuglinge es sind. Schwach und abhängig. Und wenn du dich schwach und unfähig fühlst, ganz ehrlich, solche Phasen gibt es, so Momente gibt es, oder? Wenn wir ehrlich sind, wo wir denken, ey, ich krieg nichts gebacken. Ich brauche Gott. Gott, ich bin abhängig von dir. Bitte hilf mir. Ich kann es nicht aus meiner eigenen Kraft tun. Wenn wir uns schwach fühlen, unfähig fühlen, wenn wir uns abhängig fühlen von Gott, dann möchte ich sagen, bist du genau in der richtigen Haltung, dass Gott anfängt, dich zu gebrauchen. Dass Gott dir einen Auftrag gibt, dass Gott dich neu befähigt, etwas zu tun, dass er dir Hilfestellung gibt in deinem Leben. Wenn du dich schwach und unfähig fühlst, dann bist du genau der richtige Kandidat, die richtige Kandidatin für die Umsetzung der Pläne Gottes. Amen. Amen. Lass uns weiterlesen. Verse 4 und 5. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch, und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Hast du schon mal über den Sinn des Lebens nachgedacht? Hast du dir je die Frage gestellt, wie unser Universum, diese Erde, ja das Leben als solches entstanden ist? Hast du je die Weite des Himmels betrachtet? Hast du schon mal versucht, die Sterne zu zählen? Diese Fragen können uns, glaube ich, an unsere Grenzen führen, oder? Und das ist eine Frage, die über alle Generationen die Menschen beschäftigt. Wie ist das alles entstanden? Dieses Universum, diese Erde, war es ein Gott oder ist das doch ein Knall gewesen und dann hat sich das Leben entwickelt über die Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrmillionen? Wie ist das alles geschehen? Das Universum, die Erde ist so ein kleiner Punkt da drin. Wahnsinn, das übersteigt unser Verständnis. Das können wir nicht fassen mit unserem Verstand. Das kann uns an unsere Grenzen führen. Es könnte auch der Eindruck entstehen, dass ich nur ein winziges Staubkorn bin in diesem ganzen Universum, in diesem Ganzen. Dass ich nur eine Zahl bin unter mehr als 7,6 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Hat mein Leben Bedeutung? Hat mein Leben einen Sinn? Oder bin ich nur einer unter vielen, unter Tausenden? Man könnte sich fühlen wie so eine Ameise auf einem riesigen Ameisenhaufen. Ich weiß nicht, ob du das sowas schon mal gesehen hast. Ganz ehrlich, wenn du einen riesigen Ameisenhaufen vor dir hast und da sind Tausende, Abertausende von Ameisen und du nimmst einen raus, das sieht immer noch komplett gleich aus. Da hat sich nichts verändert. Und man könnte sich fühlen, ja okay, ich bin auch nur eine Zahl auf dieser Erde. Einer von 7,6 Milliarden Menschen. Wen sollte mein Leben schon interessieren? Welchen Wert hat es? Wenn man sich all das vor Augen führt, dann könnte man sich fühlen, eben wie diese Ameise, klein und unbedeutend. Und das sagt ja auch der David hier. Wenn ich das alles betrachte, Gott, das Universum, alles, was du geschaffen hast, wie klein und unbedeutend ist da im Grunde der Mensch? Wie klein und unbedeutend kann er sich da fühlen? Übrigens, das Wort, das Gott in diesem Vers für Mensch verwendet, meint nicht die Menschheit im Allgemeinen, sondern auch an diesem Wort sehen wir, dass David sich seiner persönlichen Schwachheit bewusst ist. Warum? Weil dieses Wort vielmehr bedeutet, der einzelne, schwache, gebrechliche, kleine Mensch. Damit identifiziert sich auch David irgendwo. Ich glaube, manche Menschen fühlen sich tatsächlich klein und unbedeutend. Und vielleicht haben sie ja recht damit. David drückt das hier so aus. Gott sei Dank hat David in seinem Leben eine Beobachtung gemacht und auch die hat er in diesem Psalm, in diesem Vers verarbeitet. Er sagt nämlich, und doch denkst du, Gott, an ihn und sorgst für ihn. Mag sein, dass sich Menschen so fühlen, ich bin klein, ich bin unbedeutend, mein Leben zählt nicht, ich bin nur einer von vielen. Aber David sagt, egal ob du dich so fühlst oder nicht fühlst, die Wahrheit ist folgende, und doch denkt Gott an dich und versorgt dich. Und du bist ihm nicht egal, egal wie klein und unbedeutend du dich fühlst. Vielleicht als eine Ameise unter Millionen von Ameisen, Gott hat dich nicht übersehen. Gott denkt an dich und er sieht dich und er weiß, was du brauchst und wer du bist. Er kennt dich beim Namen. Diese Beobachtung hat David gemacht. Mag sein, dass wir Menschen uns manchmal klein und unbedeutend fühlen. Aber das hält Gott nicht davon ab, an dich und mich zu denken und für uns zu sorgen. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir eins klar geworden. Unser Selbstbild entspricht zu keiner Zeit dem Bild, das Gott von uns hat. Ich will, dass du das verstehst. Unser Selbstbild, das Bild, das du selber von dir hast, zu keiner Zeit entspricht das dem Bild, das Gott von dir hat. Was meine ich damit? Gott wird dich immer mehr lieben, als du dich selbst liebst. Gott wird immer mehr Gnade mit dir haben, als du sie mit dir selbst hast. Gott wird immer mehr Potenzial in dir sehen, als du in dir siehst. Gott wird immer mehr Schönheit in dir sehen, als du sie in dir siehst. Und so weiter und so weiter und so fort. Gottes Bild von uns, es sprengt unser eigenes Bild. Er liebt uns. Er war bereit, sein Leben für uns zu geben. Auch wenn wir ein Mensch sind unter 7,6 Milliarden oder mehr, Gott sieht dich und er kennt dich und er weiß um deine Situation. Du bist ihm nicht egal. Du bist Gott nicht egal. Und deswegen denkt er an uns und er kümmert sich um uns. Amen. Er tut es. Lass uns noch einen Vers weitergehen. Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Hier wird die Gottesebenbildlichkeit des Menschen, also jedes Menschen, thematisiert. Und irgendwie klingen da auch sofort so die Worte aus dem Schöpfungsbericht an, oder? In 1. Mose 1 heißt es, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Vor allen Dingen in der Zeit, in der der Psalm geschrieben wurde, verfasst wurde, war das eine ganz neue, eine revolutionäre Aussage. Dass der Mensch in gewisser Weise Gott ebenbildlich ist, dass der Mensch ihm gleich ist, ihm ähnlich ist. Damals war das so im alten Orient, dass nur Könige das waren. Wenn überhaupt jemand, dann nur Könige. Sie waren die Stellvertreter Gottes auf der Erde. Wenn jemand, dann nur die, waren Gott in irgendeiner Weise ähnlich gewesen. Aber was David hier ausdrückt und was auch schon in dem Schöpfungsbericht steht, ist, dass jeder Mensch Gott ebenbildlich geschaffen wurde. Jeder Mensch, einfach weil er Mensch ist. Wir wurden so geschaffen, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Gott hat sich entschieden, ich möchte ganz, ganz viel von mir in diesen Menschen verarbeiten. Ja? Wir sind immer noch Menschen, er ist immer noch Gott, gar keine Frage. Aber wir sind von ihm her geprägt, von ihm her erschaffen worden. Wir sind sein Gedanke und er wollte das so, dass wir so sind. Zudem schreibt David davon, dass Gott uns Menschen mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt hat. Wir Menschen sind in Gottes Augen etwas ganz Besonderes, das kann man schon so sagen. Er unterscheidet ganz klar zwischen allem Geschaffenen und dem Menschen. Gott hat 5 Tage lang fleißig geschaffen und hat sich jeden Tag angeschaut, was er gemacht hat. Und er hat es bewertet mit der Note 2,0. Gut, es ist gut, dass ich das geschaffen habe. Am 6. Tag aber schafft Gott etwas anderes. Er schafft den Menschen in seinem Ebenbild. Und er schaut sich auch diesen Tag an und alles, was er geschaffen hat. Er sieht den Menschen, den er gemacht hat und er sagt, es war sehr gut. Eine glatte 1,0. Alles war mit 2 bewertet, aber den Menschen, da hat er eine 1,0 gegeben. Er sagt, Mensch, das ist klasse. Das ist in meinem Ebenbild. Das ist sehr gut, was ich hier geschaffen habe. Gott unterscheidet zwischen dem Menschen und seiner anderen Schöpfung. Lasst uns weiterlesen. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast. Uns Menschen, die wir in seinem Ebenbild gemacht wurden, und ihm Vollmacht über alles gegeben. Dieser Begriff Vollmacht heißt in anderen Übersetzungen alles unter die Füße getan. Und das ist eine Herrschaftsformel. Wenn ein König Land eingenommen hatte, wenn er andere Könige besiegt hatte, dann wurden die Besiegten gedemütigt und die mussten zu den Füßen des Königs krabbeln. Und genau das wird hier gesagt. Diese Schöpfung, alles, was Gott geschaffen hat, es wird dem Menschen übergeben. Das, was wo Gott gesagt hat, das ist sehr gut. Die Schöpfung, die gut ist, der Mensch soll über sie verfügen. Und ihm Vollmacht über alles gegeben. Die Schafe und die Rinder und alle wilden Tiere. Die Vögel am Himmel, die Fische im Meer und alles, was in den Meeren schwimmt. Der Bezug zum Schöpfungsbericht, wir haben gerade darüber gesprochen, dass David einen Bezug schafft zur Schöpfung. Die Ebenbildlichkeit Gottes. Er geht hier weiter. Der Bezug zum Schöpfungsbericht geht in diesem Vers weiter. 1. Mose 1, 26. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, mit diesen Worten gibt Gott uns Menschen einen klaren Auftrag. Er gibt uns einen Auftrag. Er legt eine Verantwortung in unsere Hände und er sagt, liebe Menschen, ihr seid ab jetzt verantwortlich für diese Schöpfung. Alles, was ich geschaffen habe, alles, was ich gemacht habe, ihr müsst es verwalten, es liegt in eurer Hand, es ist eure Verantwortung. Ihr müsst damit gut umgehen. Dieser Auftrag überträgt uns die Verantwortung für diese Erde, also die Schöpfung Gottes. Und mit uns meine ich nicht nur Menschen, die von sich selber sagen würden, ich glaube an diesen Gott, der diese Erde geschaffen hat. Und ich würde sagen, ich bin Christ. Sondern dieser Auftrag, er gilt uns allen, den Menschen im Allgemeinen. Wir müssen schauen, wie gehen wir mit dieser Erde um, die Gott geschaffen hat und von der er gesagt hat, es ist gut. Er hat es gemacht, er hat es geschaffen. Aber ich denke dennoch, weil Christen diese Welt eben als Schöpfung Gottes verstehen und nicht als Produkt des Zufalls, das auf einen Knall zurückgeht, weil wir glauben, Gott hat diese Erde gemacht. Er hat sich damit was gedacht und er hat viel Mühe investiert und er hat viel Liebe da rein gegeben, dass gerade wir, die wir die Schöpfung Gottes als von ihm verstehen, wir müssen besonders Acht geben darauf, weil es nicht etwas Gegebenes ist, sondern Gott hat es geschaffen. Der Mensch herrscht in einem gottgegebenen Rahmen. Wenn er sich dessen nicht mehr bewusst ist, wird er zum Tyrannen. Diesen Satz habe ich gelesen und ich fand ihn so gut. Wenn wir Menschen vergessen, dass diese Erde, dass dieses Leben hier, dass wir geschaffen sind von Gott, wenn wir vergessen, dass es ein Geschenk ist und dass wir es uns nicht verdient haben und dass es kein Produkt des Zufalls ist, dann fängt der Mensch an, zum Tyrannen zu werden. Dann fängt er an, diese Erde auszubeuten. Und dann geschehen viele der Dinge, die wir heute sehen in den Nachrichten und die mit dem Klima und so weiter zusammenhängen. Der Mensch wird zum Tyrann, wenn er das vergisst. Ich glaube, über dieses Thema könnte man eine ganze Predigtserie machen oder mehrere Predigtserien. Deswegen will ich an dieser Stelle nur eins sagen, und das ist mir wichtig. Du und ich, wir sind gemeinsam für einen weisen und verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung Gottes verantwortlich. Das bringt dieser Vers, den David geschrieben hat im Psalm 8 zum Ausdruck. Du und ich, wir tragen eine Verantwortung für diese Erde, für das, wo Gott uns reingestellt hat und gesagt hat, verwaltet es. Du und ich, wir müssen uns dieser Verantwortung bewusst sein. Sei dir dessen bewusst und lebe danach. Kommen wir zum letzten Vers und der in dem zweiten Vers, eigentlich da, wo der Psalm beginnt, identisch schon mal stand. Der erste Satz in Vers 2 und dieser Vers 10, Herr, unser Herrscher, herrlich ist dein Name auf der Erde. Sie bilden den Rahmen für den gesamten Psalm. Sie sind identisch. Und die Anrede, die David hier wählt, sie begeistert mich. Ja? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei dir wird es auch so sein. Wenn du Briefe kriegst vom Amt oder offizielle Briefe, dann steht da immer Herr Mark Mick oder Frau Katharina Mick oder Herr dein Name, Frau dein Name, so. Das ist überhaupt nicht das Herr, was hier an dieser Stelle gemeint ist. Es geht nicht um die Anrede Gottes als Mann, als Herr, sondern es geht darum, ihn anzusprechen, wie er das hier in dem Wort Herrscher sagt. Und wenn wir persönlich beten, ich weiß nicht, wenn du in Gemeinde aufgewachsen bist und Leute beten hörst, dann beten wir das häufig, dass wir sagen, Herr Jesus. Was meint das? Das meint doch, dass wir zum Ausdruck bringen wollen, er ist der Herrscher. Der Herrscher über mein Leben. Ich habe mich entschieden, nicht mehr Herr zu sein, sondern ich will, dass Jesus mein Herr ist. Er darf in meinem Leben entscheiden, er darf in meinem Leben, er hat die Zügel in der Hand. Er sitzt am Lenkrad und er darf die Richtung vorgeben. Nicht mehr ich entscheide, sondern er, weil er Gott ist und ich mein Leben ihm übergeben habe. Und David entscheidet sich für genau diese Anrede und sagt, Herr, unser Herrscher. Gott, du bist im Grunde der, der alles in seiner Hand hält, der entscheiden darf. Wir lassen es zu und wollen uns nicht widerstreben, sondern du bist Gott, du bist Herr, auch über mein Leben und vor allen Dingen über diese Erde. Nennst du ihn Herr und sprichst ihn damit als deinen Herrn an? Wenn du betest, achte vielleicht mal darauf. Ist das zu so einer Gewohnheit geworden, zu so einer Floskel, okay, wenn man sich fromm ausdrücken möchte, dann sagt man Herr? Oder meinst du es ernst in deinem Herzen, wenn du Jesus ansprichst und wenn du sagst, Herr, du bist mein Herr. Nicht mehr ich, du. Wenn du das sagst, mein ist ernst in deinem Herzen, sei dir dessen bewusst, was das so beinhaltet. Ich fand das so stark, dass David das hier so verwendet. Es sagt aus, dass Gott Herrscher ist über mein Leben. Er darf entscheiden, er darf Anweisung geben, er darf zurechtweisen. Er ist Herr und er hat uns seinen Namen offenbart, heißt es hier. Herrlich ist dein Name auf der Erde. Wir dürfen ihn ansprechen. Das finde ich so großartig. Schon im Alten Testament sehen wir, dass Gott seinen Namen uns Menschen gesagt hat. Dass er sich nicht dazu entschieden hat, ich bleibe einfach verborgen irgendwo. Ich werde so wirken und handeln und meine Menschen auswählen und ich werde meine Geschichte so durchziehen, wie ich das plane. Aber ich will ihnen nicht sagen, wie ich heiße. Eine Person kennt man doch, oder der erste Schritt, eine Person zu kennen, ist doch, ihren Namen zu kennen, oder? Du wirst ja nicht, keine Ahnung, das ist ja unvorstellbar, dass vielleicht zwei Menschen heiraten, in einer sehr, sehr engen Beziehung miteinander leben und ihren Namen nicht kennen. Ey, du, du kannst dich doch nicht ansprechen. Das gehört doch dazu, zu einer engen Beziehung. Das ist das Erste, man kennt den Namen. Man kennt sich bei Namen, man kann sich ansprechen. Und Gott hat sich genau das dabei gedacht. Er sagt, ich will den Menschen meinen Namen nennen. Ich bin Jahwe, ich bin der, ich bin. Ich will mich ihnen vorstellen, ich will, dass sie mich kennen. Ich will, dass sie mich bei meinem Namen anrufen können. Dass sie mich auch Herr nennen können. Gott hat gesagt, ich entscheide mich, ich will diese Beziehung eingehen. Ich bin nicht der Gott da oben und die kleinen Menschen da unten, sondern Gott will Beziehung. Er will Beziehung mit dir und mir. Und deswegen sagt er uns seinen Namen. Dass wir ihn ansprechen können, dass wir ihn kennen können. Das ist das Wesen Gottes. Er hat uns offenbart, wie er heißt. Wir sehen in diesem Psalm, wenn wir ihn nochmal so vor Augen haben, sehen wir eine Bewegung, okay? Eine Bewegung, was die Herrlichkeit angeht. Er beginnt mit der Herrlichkeit Gottes, geht zur Herrlichkeit des Menschen und am Ende steht wieder die Herrlichkeit Gottes im Zentrum dieses Psalms. Da dieser Psalm mit der Beschreibung der Herrlichkeit Gottes, das ist eben dieser Vers, der am Anfang und am Ende stand, beginnt und Ende zeigt dies, Gottes Herrlichkeit ist entscheidend, wenn es um die Größe des Menschen geht. Wenn der Mensch meint, irgendwie herrlich zu sein, irgendwie toll zu sein, was ganz Besonderes, dann einzig und allein aus dem Grund, weil er von Gott herkommt, weil er von Gott geschaffen wurde und weil er ja bestenfalls in Beziehung mit Gott lebt. Alle Herrlichkeit, die die Menschen meinen zu haben, sie ist von Gott, sie ist ein Abbild, ein Spiegelbild davon. Der letzte Vers zeigt somit, es ist letztlich Gott, der regiert und herrlich ist. Ihm gebührt alle Ehre. Unsere Stellung auf dieser Erde, unsere Stellung, die wir haben, sie ist letztlich nur Stellvertretung. Wir sind Stellvertreter Gottes. Der Mensch hat nicht Herrschaft, weil er über der Schöpfung steht, sondern weil er unter Gott steht. Ich finde, das ist so eine tiefe Wahrheit. Als ich den Satz gelesen habe, da musste ich mir den ein paar Mal durchlesen, um das irgendwie ein bisschen begreifen zu können. Der Mensch hat nicht Herrschaft, weil er über diese Schöpfung gestellt wurde. Und jetzt sich was einbilden kann. Ich bin die Spitze der Schöpfung. Ich bin irgendwie was ganz Besonderes. Ich darf entscheiden, wie es auf dieser Erde geht. Nicht deswegen. Sondern weil auch die Schöpfung von Gott kommt und der Mensch von Gott kommt, hat der Mensch Herrschaft, weil Gott sie ihm gegeben hat. Und das ist der einzige Grund. Weil Gott sich entschieden hat, ich will, dass die Menschen auf dieser Erde herrschen. Ich möchte mit einem wunderbaren Zitat von Erich Zenger schließen. Ich möchte es uns zweimal vorlesen, weil ich mir wünsche, dass es unseren Umgang mit den Psalmen der Bibel prägt. So wie wir diesen Psalm heute gelesen haben und so ein bisschen durchgenommen haben, was David meinen könnte, als er ihn formuliert hat. Mit den Psalmen ist es wie mit dem Brot. Über Brot kann man diskutieren. Man kann es analysieren, chemisch in seine Bestandteile auflösen. Doch nur dem, der das Brot isst, gibt und stärkt es das Leben. Lass mich das nochmal lesen. Mit den Psalmen ist es wie mit dem Brot. Über Brot kann man diskutieren, man kann es analysieren, chemisch in seine Bestandteile auflösen. Doch nur dem, der das Brot isst, gibt und stärkt es das Leben. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du vielleicht ganz neu eine Liebe bekommst zu den Psalmen. Dass du vielleicht in den nächsten Tagen mal ein paar durchliest und Gott fragst, dass du diese Psalmen betend liest und fragst Gott, was für eine Weisheit, welche Wahrheit steckt da drin? Bitte sprich zu mir. Ich will dich mehr verstehen. Ich will mich mehr verstehen und ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst in all den Dingen. Fang an, die Psalmen auch zu deinem persönlichen Gebet zu machen. So wie David dieses Lied geschrieben hat und viele andere Gebete, wo er das zum Ausdruck gebracht hat, was in seinem Herzen ist. Oder schreib doch mal deinen eigenen Psalm an Gott. Wie wäre es, wenn du versuchst, zum Ausdruck zu bringen, was in deinem Herzen ist? Und wenn du es Gott einfach vorliest oder vorsingst oder vorliest, was auch immer, ja? Lass dich inspirieren von diesem Schatz, die Psalmen sind in der Bibel. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Ich möchte uns segnen, für uns beten. Lass uns doch gemeinsam aufstehen und gleich noch das Lied zusammen singen. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für den Reichtum, den du uns hinterlassen hast in dem Buch der Psalmen. Danke dafür, dass David einfach davon berichten kann, wie du ihn nicht übersehen hast und wie du ihn gesehen hast und gefunden hast und dass du ihn ausgesucht hast, um König zu sein über dein Volk. Herr, kann sein, dass wir uns fühlen wie einer oder eine unter Tausenden, Herr. Dass wir vielleicht meinen, unser Leben sei unbedeutend, aber Gott, du siehst uns. Und du versorgst uns, du bist mit uns und du lässt uns niemals im Stich, Gott. Darauf dürfen wir vertrauen und daran dürfen wir festhalten, Herr. Gott, wir lieben dich von ganzem Herzen und ich bete für uns alle, dass wir deine Weisheit wirklich mehr und mehr entdecken, dass wir mehr verstehen davon, wie du bist, Herr. Dein Wesen tiefer und mehr verstehen. Gott, wir lieben dich von ganzem Herzen. Dir sei alle Ehre. Amen.